Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. In Kairo lässt Präsident Mohamed Mursi die Muskeln spielen und setzt unter anderem den Verteidigungsminister ab. Silber in London für Mountainbiker Nino Schurte.
Ja, ich muss zufrieden sein mit der Silber, aber natürlich ist es hart, so knapp Gold zu verpassen.
Dem Bündner fehlte nur ein Hundertstel zu Gold. Wir ziehen Bilanz über die 4 Schweizer Medaillen und die hochmotivierten Gastgeber. Dann Syrien erlebt auch eine soziale Revolte.
L'économie s'est largement recentrée sur les villes, sur une économie de service. Et de manière assez logique, c'est bien aujourd'hui ces gens-là qui n'ont plus rien à perdre, justement, parce qu'ils ont quasiment tout perdu ces 20 dernières années.
Denn es sind auch die Verlierer außerhalb der Städte, die aufbegehren, meint der syrische Wirtschaftsexperte. Und zum Schluss geht's noch hoch hinaus.
Mit den Trägern sieht es ein bisschen aus wie, wie kann man sagen, eine Kolonne vertebrale. Wie eine Wirbelsäule, genau wie eine Wirbelsäule sieht das Dach aus da oben.
Da oben auf 4000 Metern Höhe, Besuch in der neuen Mont-Blanc-Hütte Swissmade. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. In Ägypten lassen Personalentscheidungen von Mohamed Mursi aufhorchen. Der Präsident setzt den Verteidigungsminister und Chef des Militärrats Mohamed Hussein Tantawi ab. Ich bin jetzt verbunden mit Philipp Scholkmann, unserem Nahost-Korrespondenten. Philipp Scholkmann, diese und weitere Entscheide kommen offenbar überraschend.
Allerdings, Feldmarschall Tantawi war ja gerade noch als Verteidigungsminister auch in diese neue zivile Regierung Ägyptens aufgenommen worden, nachdem er schon 20 Jahre Verteidigungsminister unter Mubarak war und die zentrale Figur in Ägypten des Übergangs seit dem Abgang des Diktators auch. Er leitete ja diesen Militärrat, der faktisch die Macht innehatte. Dass Mursi diesen mächtigsten Mann im Land gerade jetzt verabschiedet, kommt doch unerwartet. Auch den bisherigen Generalstabschef hat Mursi übrigens in Pension geschickt. Allerdings bleiben beide Berater des Präsidenten laut dem offiziellen Kommuniqué, das heute Abend bekannt gegeben wurde, und an Tantawis Stelle tritt Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi, ebenfalls ein führendes Mitglied im Militärrat, der leitete bisher dort den militärischen Geheimdienst.
Und wieso tut Mursi das? Was steckt da dahinter?
Offensichtlich will der neue Präsident seine Autorität demonstrieren gegenüber den Generälen und er geht so weit, sogar die Verfassungsdekrete für ungültig zu erklären, die dem Militärrat den Vorrang einräumten über die Entscheide des Präsidenten und die beschlossen wurden kurz nach der Wahl von Mursi. Gut denkbar, dass der schwere Anschlag im Sinai an der Grenze zu Israel vor einer Woche und die grundsätzlichen Sicherheitsprobleme dort überhaupt den Entscheid begünstigt haben. Es waren ja auch schon in den letzten Tagen Generäle entlassen worden in diesem Zusammenhang und Mursi hat wohl gedacht, es braucht ein noch stärkeres Zeichen oder vielleicht auch, jetzt ist die Gelegenheit günstig, wenn die Armee in der Position der Schwäche ist, wie sie es eben ist seit diesen Anschlägen im Sinai, um eben die Autorität zu demonstrieren und die zivile Dimension der Macht in Ägypten zu stärken.
Und er demonstriert die Autorität auch noch weiter mit anderen Entscheiden, die er offenbar auch noch gefällt hat.
Ja, es gibt jetzt neuerdings auch einen Stellvertreter für den Präsidenten. Der Richter Mahmoud Mekki wird stellvertretender Staatspräsident. Er war früher stellvertretender Chef des Verfassungsgerichts und gilt als unabhängig. Er hat ungemütliche Positionen vertreten, schon zu Zeiten Baraks. Und das macht ihn zu einer respektierten Figur in der breiten Öffentlichkeit. Man kann also sagen, ein gelungener Schachzug, so wie es aussieht.
Bricht denn da jetzt ein offener Machtkampf aus zwischen dem Präsidenten Mursi und dem Militär, den Generälen?
Es wirkt ganz so, dass Mursi hier um Freiräume gekämpft hat und das mit Erfolg, wenn auch, denke ich, offen bleiben muss, was hinter den Kulissen alles mit den Generälen abgesprochen war und was nicht und welche Auswirkungen das denn letztlich auf die Machtverteilung wirklich haben wird, namentlich diese Abschaffung der Verfassungsdekrete, die dem Militär den Vorrang gegeben hatten. Grundsätzlich denke ich, Mursi kann seine Rolle ein Stück weit definieren als der neue zivile Präsident nach dem halben Jahrhundert Militärherrschaft. Aber die Armee völlig ausblenden kann er nicht. Dafür ist sie zu einflussreich in Ägypten.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Und jetzt geht's direkt zu Simon Loy mit den Nachrichten.
An den Olympischen Spielen wird der Schweizer Nino Schurter im Mountainbike-Rennen Zweiter. Schurter verpasste die Goldmedaille auf den letzten Metern. Der Sieger heißt Jaroslav Kulavi, Tschechien. Aus London, Barbara Kolpi.
Silber gewonnen oder Gold verloren? Diese Frage wird Nino Schurter noch lange beschäftigen. Im ersten Moment wirkte er ganz klar enttäuscht, so knapp geschlagen worden zu sein.
Es ist hart, wenn man so knapp verliert. Ich habe 200 Meter vor dem Ziel und dachte, ja, heute mache ich es, heute gewinne ich. Dann hat er mich einfach gerade verwünscht. Er war vielleicht schon ein bisschen stärker gewesen als ich. Er hat es cleverer gemacht und ja, muss zufrieden sein mit dem Silber. Aber natürlich ist es hart, so knapp Gold zu verpassen.
Der Tscheche Jaroslav Kulavi fügt Nino Schurter damit die zweite sehr empfindliche Niederlage zu. Letztes Jahr an den Heimweltmeisterschaften im Wallis musste sich Nino Schurter auch von Jaroslav Kulavi geschlagen geben, nachdem dieser auch die letzte Weltcup-Saison dominiert hatte. Heute war Nino Schurter hervorragend gestartet, konnte sich von Anfang an die Spitze des Rennens setzen und sich mit einer Fünfergruppe von den übrigen Konkurrenten absetzen. In den technischen Passagen überzeugte er und zeigte, dass er über Steinblöcke, Schotter und Wurzeln das Mountainbike am besten im Griff hat. Doch abschütteln konnte er seinen ärgsten Widersacher, den Tschechen Jaroslav Kulavi, eben nicht. Und es kam zum Schlusssprint, den Nino Schurter verlor. Nicht im Kampf um die Medaillen dabei war der zweifache Olympiasieger und vierfache Weltmeister Julien Absalon. Der Franzose bekundete viel Pech und musste nach technischem Defekt und Sturz aufgeben. Die anderen beiden Schweizer beendeten das Rennen auf enttäuschenden Rängen. Ralf Neff auf Rang 18, Florian Vogel auf Rang 25.
Barbara Kolpi. Beim Marathonrennen durch die Londoner Innenstadt ist der Schweizer Viktor Rötlin als Elfter durchs Ziel gelaufen, als drittbester Europäer. Gold holte Stephen Kiprotich aus Uganda, Silber und Bronze gingen an die Kenianer Abel Kirui und Wilson Kimpsang Kiprotich. In Syrien kämpfen Truppen der Regierung Assad weiterhin mit Aufständischen um die Vorherrschaft in der Stadt Aleppo. Dabei habe die Armee erneut schwere Waffen eingesetzt und Teile der Stadt bombardiert, berichten Regierungsgegner. Auch in der Provinz Damaskus habe die Luftwaffe weitere Ortschaften bombardiert. Mitglieder des Oppositionellen Revolutionsrates meldeten zudem, der Polizeichef der Provinz Homs habe sich nach Jordanien abgesetzt. Im Erdbebengebiet im Nordwesten Irans versuchen Rettungskräfte, Verschüttete aus den Trümmern zu bergen. Die Spitäler könnten den Ansturm von Verletzten kaum bewältigen, teilen die Behörden mit. Inzwischen geben sie die Zahl der Toten mit mindestens 250 an. Die Zahl der Opfer dürfte aber weiter steigen, weil die Retter entlegene Orte noch nicht erreicht hätten. Die beiden gestrigen Beben mit Stärke 6,3 und 6,4 trafen mehr als 100 Dörfer. Für die vielen Obdachlosen seien hunderttausende Zelte aufgestellt worden, berichtet das iranische Staatsfernsehen. Im Steuerstreit zwischen Deutschland und der Schweiz wird die Tonalität zunehmend gereizter. Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, sagte in der Sonntagszeitung, sein Land werde weiter CDs mit Daten von vermeintlichen Steuersündern kaufen. Zudem betonte die SPD erneut, das Abkommen mit der Schweiz werde von der Länderkammer, also dem Bundesrat, abgelehnt werden. Die Angriffe der SPD sorgen bei den Unionsparteien zunehmend für Unmut. CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach warf der SPD vor, dieser gehe es nicht um Steuergerechtigkeit, sondern um einen ideologisch motivierten Privatkrieg gegen die Schweiz. In der fünften Runde der Schweizer Fußballmeisterschaft haben die Berner Young Boys, die Zürcher Grasshoppers und der FC Basel gewonnen. IB schlug den FC Zürich mit 4:1, GC gewann gegen Servet Genf mit 1:0 und Basel besiegte den FC Thun mit 3:1. Das Wetter. Heute Abend gibt es stellenweise Regenschauer und Gewitter. Morgen Montag scheint trotz einigen Wolken immer wieder die Sonne. Vor allem in den Alpen gibt es am Nachmittag wieder große Quellwolken und einzelne Platzregen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad. Am Dienstag scheint meist die Sonne und es wird etwa 28 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 und DRS Musikquelle. In Syrien rächen sich auch Reformversäumnisse in der Wirtschaft. Zu viel des Guten gilt auch für den Finanzsektor. Und Schweizer Design erwartet die Bezwinger des höchsten Bergs der Alpen. Zuerst aber geht's nach London.
Always look on the bright side of life.
The Bright Side of Life, die angenehmen Seiten des Lebens, die haben die Briten offenbar mit Olympia erlegt, wo sie mit der Krise sonst wenig zu lachen haben. Doch auch die schönste Party geht einmal zu Ende. Das gilt auch für die Olympischen Spiele in London heute Abend. Ich sprach darüber mit Sportredaktor Uli Reist in London und fragte ihn zuerst nach dieser offenbar tollen Stimmung.
Die Stimmung, die war wirklich großartig. Es waren fröhliche Spiele in gelöster Atmosphäre. 70.000 Freiwillige haben dazu beigetragen. Alle immer aufgestellt, immer zuvorkommend, immer freundlich. Und man hat im Vorfeld der Spiele viel gelesen von Skepsis der Londoner, die da kritisch gegenüber diesen Spielen eingestellt seien. Das fand alles nicht statt. Es war wirklich eine große Begeisterung da. Die Engländer sind zusammengerückt, hatte man das Gefühl. Das wurde auch kommentiert in einzelnen Zeitungen. Seriöse Zeitungen haben sogar gefleht, man möge diese Flamme nicht erlöschen lassen, und es herrsche eine Stimmung wie 1966, als England Fußballweltmeister wurde, letztmals. Also alles in allem, es war wirklich eine großartige Stimmung. Dazu beigetragen haben natürlich auch das Wetter, für britische Verhältnisse sehr gut, und die Medaillenflut der Briten.
Ja, die Briten sind da offenbar über sich hinausgewachsen, sind an dritter Stelle gelandet, hinter den USA und China. Das kann man von den Schweizern nicht sagen, dass sie da oben ausgeschwungen haben. Mit der heutigen Silbermedaille für den Mountainbiker Nino Schurter sind es insgesamt 2 Gold- und 2 Silbermedaillen. Wurde das den Erwartungen gerecht?
Nicht ganz. Die Erwartungen waren 5 bis 7 Medaillen. Das hat Gian Cilli, der Chef der Mission von Swiss Olympic, gesagt. Jetzt sind es 4 Medaillen. Allerdings mit etwas Pech. Wenn Fabian Cancellara nicht in aussichtsreichster Position gestürzt wäre, wären es 5 Medaillen. Aber eben hätte und wäre und wenn, es sind 4. Das Minimalziel waren 5, also Ziel nicht erreicht.
Sie haben bereits die Skepsis im Vorfeld der Spiele angesprochen. Eine große Sorge war ja auch die Sicherheit in London. Und es gab die Furcht, dass das einen Hochsicherheitstrakt geben würde. Wie haben Sie das erlebt?
Das habe ich überhaupt nicht so erlebt. Wenn man es mit anderen Olympischen Spielen vergleicht, war es in etwa dasselbe. Natürlich, hier hat es sehr viele Polizisten in London. Allerdings haben die viel Zeit damit verbracht, sich mit Touristen fotografieren zu lassen, und auch die Polizisten immer freundlich in gelöster Stimmung. Das Militär, das kurzfristig noch aufgeboten worden war, weil eine Sicherheitsfirma sich zurückgezogen hatte, das war vorwiegend bei den Sicherheitskontrollen im Einsatz, aber die finden an allen Olympischen Spielen statt. Das muss man sich vorstellen wie am Flughafen. Außer dass es hier jetzt eben das Militär war, das diese Security-Checks vorgenommen hat.
Wie hat denn die ganze Organisation sonst funktioniert?
Die Organisation, die war wirklich perfekt. Das befürchtete Verkehrschaos, das ist auch ausgeblieben. Natürlich haben einzelne U-Bahnen Verspätungen gehabt, vereinzelt, aber das kommt auch vor, wenn in London nicht Olympische Spiele sind. Also kein Verkehrschaos. Jeder hat immer gewusst, wohin. Auch dank den 70.000 freiwilligen Helfern.
Haben sich diese Spiele für London bzw. für Großbritannien eigentlich gelohnt?
Das ist schwierig zu sagen. Wenn man von der Stimmung ausgeht, haben sie sich gelohnt. Die Briten haben sich wirklich gefreut und freuen sich noch eine Zeit lang daran, dass sie stolz darauf sein dürfen, diese Spiele so organisiert zu haben. Wenn man es finanziell anschaut, muss man sagen, Olympische Spiele lohnen sich nie. Rund 11 Milliarden Pfund wird geschätzt, werden diese Olympischen Spiele die öffentliche Hand kosten. Dieses Geld muss irgendwo wieder hereinkommen, in den nächsten Budgets irgendwo gespart werden. Also London wird da noch lange daran leiden. Der Olympic Park wurde im Osten Londons gebaut, in einem Gebiet, das durch diesen Olympic Park eben eine Aufwertung erreichen sollte. Was hier nachhaltig bleibt, ist im Moment schwer abzuschätzen. Das grosse Stadion soll einem Fußballclub übergeben werden, entweder West Ham oder den Tottenham Hotspurs. Eine Halle, die Basketballhalle, wird abgeräumt, nach Brasilien gezügelt, in Rio de Janeiro für die Olympischen Spiele 2016 wieder gebraucht. Und der Olympic Park, der wird öffentliche Zone, ein öffentlicher Park.
Das war Uli Reist mit einer Bilanz aus London. In Syrien geht es vielen um politische Freiheit und Menschenwürde. Doch der Konflikt hat auch soziale Ursachen. Es ist nicht erstaunlich, dass der Protest dort begann, wo die Verlierer von Assads Wirtschaftspolitik leben. Das sagt Ciad Yazici, er ist syrischer Wirtschaftsexperte. Philipp Scholkmann hat ihn in Beirut getroffen.
Vor einer Woche arbeitete Ciad Yazici noch in seinem Büro in Damaskus. Jetzt lebt er in Beirut, seinen Kindern zuliebe, wie er sagt.
Alors, il faut savoir qu'à Damas même, au centre-ville, la situation sécuritaire est relativement stable. On peut continuer à aller tous les jours au travail.
Das Stadtzentrum von Damaskus ist zwar relativ sicher, man kann zur Arbeit gehen, einkaufen, die Banken, die Geschäfte sind offen, sagt der unabhängige Wirtschaftsberater. Nachts aber seien Schüsse zu hören, dumpfe Explosionen in den Vorstädten. Seit dem Anschlag auf Assads Sicherheitsapparat könne man sich definitiv nicht mehr vormachen, der Konflikt habe mit der Hauptstadt nichts zu tun, sagt Yazici.
On pouvait jusqu'alors dire que rien ne se passait, depuis le 18 juillet, on peut plus le dire.
Yazici hat syrische und libanesische Wurzeln und einen Teil seiner Jugend in Frankreich verbracht. Er leitet den Syria Report, einen englischsprachigen Informations- und Beratungsdienst über Syriens Wirtschaft. Der Dienst richtet sich an Behörden, Organisationen und Investoren aus dem Ausland. Doch Investoren gibt es kaum noch, seit die Sanktionen greifen und seit aus der Krise ein Krieg geworden ist.
Donc comme on sait, on a les principaux indicateurs qui sont la chute de la livre, donc de la monnaie nationale de 50%. On a une inflation qui fait du 30% à peu près.
30% Inflation, 50% Abwertung, eine sprunghaft angestiegene Arbeitslosigkeit. Yazici ist übers letzte Jahr zum Analytiker des Niedergangs geworden. Allerdings müsse man nuancieren.
Certaines parties du pays sont largement épargnées, comme la côte.
An der Küste werde noch praktisch normal gearbeitet. Selbst in Homs, diesem Zentrum des Aufstands, lief die Raffinerie weiter, während in der Stadt die Granaten einschlugen. Und in der Wirtschaftsdrehscheibe Aleppo profitierten die Unternehmer sogar eine Weile vom Währungszerfall und exportierten billiger nach Irak.
Sie haben bénéficié pendant nombreux mois de la dépréciation de la livre, ce qui leur a permis, par exemple, d'exporter vers l'Irak.
Seit einem Jahrzehnt beobachtet der Wirtschaftsexperte Yazici Syrien, seit Bashar al-Assads Anfängen. Damals keimte kurz Hoffnung auf, dass der neue Präsident das Land durchlüften wolle, politische und wirtschaftliche Reformen einleiten würde. Der sogenannte Damaszener Frühling aber wurde bald niedergeschlagen. Das räche sich heute bitter, sagt Yazici.
Bon, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais c'est vrai, le grand raté a été le fait qu'il n'y a pas eu de réforme politique structurelle en Syrie.
Die politische Öffnung, der Kampf gegen die systematisch gewordene Korruption, gegen die Straflosigkeit der Eliten, all das blieben leere Versprechen.
À cause aussi de la corruption, c'est à cause du fait que les responsables politiques ne rendent pas de compte.
Und die Wirtschaftspolitik schuf gleichzeitig immer mehr Verlierer, sagt Yazici. Schon seit Mitte der 80er Jahre ziehe sich der Staat schrittweise aus der Tiefe des Landes zurück und breche Syrien seinen Mittelstand weg.
La société souffre d'une profonde, en fait, vraiment d'une implosion de la classe moyenne, qui a commencé dès le milieu des années 80.
Und als der neue Präsident begann, die Wirtschaft zu liberalisieren, Zölle senkte, den Dienstleistungssektor in den Städten begünstigte, federte er das nicht ab. Investierte nicht in die Infrastruktur, nicht in das Sozialwesen.
Elle aurait dû être accompagnée par un investissement continu de l'État dans les infrastructures, dans les services sociaux, l'éducation. Par exemple, il n'est pas surprenant aujourd'hui à Damas, en Syrie, d'avoir des classes d'école où il y a 50-60 élèves par classe.
Heute haben sie Schulen, in denen 50-60 Kinder in einer Klasse sind. Das kann nicht gut gehen, sagt Yazici. Und ganze Landstriche mit enormer Arbeitslosigkeit. Ironischerweise seien das vor allem jene Gebiete, in denen Assads Baath-Partei mit ihren sozialen Verheißungen einst ihre überzeugtesten Anhänger hatte.
Aujourd'hui, les gens qui descendent dans la rue, à Daraa, à Rastan, dans les banlieues, dans les zones rurales de Homs, de Hama, de tout le pays, ce sont traditionnellement les zones où le parti Baath était le plus influent. Hein? Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, l'État s'est désinvesti de ces régions. L'économie s'est largement recentrée sur les villes, sur une économie de services. Et de manière assez logique, c'est bien aujourd'hui ces gens-là qui n'ont plus rien à perdre justement parce qu'ils ont quasiment tout perdu ces 20 dernières années.
Daraa, Rastan, die Vorstädte und das Umland von Homs, Hama und so weiter. Die Benachteiligten von der Peripherie machen Front gegen das Regime und gegen die städtischen Reformgewinner, sagt Yazici. Der Aufstand in Syrien ist auch eine soziale Revolte. Was nun? Es gibt ganz klar ein Risiko, dass der Hass steigt, die Rachegelüste und dass der Konflikt in rein konfessionelle Linien abgleitet, sagt Jihad Yazici. Hier die Sunniten, die Mehrheit, die an die Macht strebt, hier die Aleviten, die mit Assads Regime identifiziert werden und ums Überleben kämpfen, und irgendwo dazwischen die anderen Minderheiten, die Angst haben, aufgerieben zu werden. Aber eigentlich möchte Yazici die Hoffnung behalten.
Faut pas oublier. Qu'avant la violence, vous avez eu de nombreux mois où la société syrienne s'est montrée active, très active pour la première fois depuis des décennies.
Der Aufbruch, die Diskussionskultur in all den Monaten vor der Gewalt. Hier sei fast über Nacht eine völlig neue, mutige Zivilgesellschaft entstanden. Das werde heute unterschätzt, wo nur noch von Kampfschauplätzen berichtet werde.
La Syrie est un pays où vous avez Damas et Alep, qui sont les deux villes les plus anciennes
Die urbane Kultur auch, die Syrien auszeichne. Aleppo, Damaskus, diese stolzen, jahrtausendealten intellektuellen Zentren mit ihrem aufgeklärten Bürgertum, die werden sich behaupten wollen und auf die kann jedes neue Syrien zählen, hofft Jihad Yazici. Doch je länger die Gewalt dauere, umso schwieriger werde es für diese neue Zivilgesellschaft, sich im Waffenlärm noch Gehör zu verschaffen.
Philipp Scholkmann aus Beirut. Eine gut laufende Wirtschaft braucht gute Banken, das ist unbestritten. Doch kann es auch zu viele Banken geben, kann es zu viele Finanzdienstleistungen geben? Das wollten Ökonomen des Internationalen Währungsfonds IWF wissen. In ihrer Studie kommen sie zu einem klaren Ergebnis, ja. Wird der Finanzsektor zu groß, so schadet er sogar der wirtschaftlichen Entwicklung. Das zeigt Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Wenn der Finanzsektor so viele Kredite vergibt, wie die Wirtschaft leistet, also wie das Bruttoinlandprodukt eines Landes beträgt, dann kommt der Wirtschaftsmotor ins Stottern. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Weshalb? Der Finanzsektor absorbiere ab einer bestimmten Größe alle Talente. Es fehle dann an Ingenieurinnen oder Informatikern für die restliche Wirtschaft, sagt Co-Autor Jean-Louis Arcon, Wirtschaftsprofessor am Institut für internationale Studien in Genf.
Une partie de ce capital humain de très haut niveau est drainé, étant donné les gains personnels qu'on peut faire dans ces domaines, vers le secteur financier. Et donc sa productivité marginale pour l'économie est soit nulle, soit carrément négative à un certain moment.
Die Studie untersucht Daten aus Dutzenden von Ländern aus den Jahren 1960 bis 2010. Sie listet jene Länder auf, die nach ihrer Erkenntnis einen zu großen Finanzsektor haben. Diese Daten stammen zwar von vor der Finanzkrise, doch die Liste wirkt aus heutiger Sicht prophetisch. Island führt sie an, gefolgt von den USA, Großbritannien, Irland, Zypern und Spanien. Das sind gerade jene Staaten, die besonders stark unter den Folgen der Finanzkrise leiden. Die Schweiz befindet sich ebenfalls unter den Ländern, deren Kreditvolumen die Wirtschaftsleistung übersteigt. Jean-Louis Arcon relativiert aber.
On n'a pas l'impression qu'il y a cet impact négatif, pour le moment en tout cas, pour la Suisse.
Der große Finanzsektor habe der Schweizer Wirtschaft bisher noch nicht geschadet. Vielleicht liegt das daran, dass die Studie nicht unterscheidet zwischen Konsum- und Firmenkrediten. Konsumkredite sind wirtschaftlich nicht unbedingt förderlich, da sie keine Produktion finanzieren. Sie sind in der Schweiz weniger verbreitet als anderswo. Die Studie leistet einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zur Debatte um die Regulierung der Banken. Denn Vertreter der Finanzwelt warnen stets davor, dass sie bei schärferer Regulierung weniger Kredite vergeben und das Wachstum bremsen würden. Die Untersuchung des Internationalen Währungsfonds gibt aber Hinweise darauf, dass das Gegenteil wahr sein könnte. Dass es vielleicht mehr Regulierung braucht, weil es bei der Kreditfinanzierung auch zu viel des Guten geben kann.
Priscilla Imboden. Das war kein leichter Auftrag, auf 3.835 Metern Höhe am Fels eine Hütte zu bauen. 1.000 Meter unter dem Gipfel des Mont Blanc. Jetzt, nach 3 Jahren Bauzeit, ist der Auftrag ausgeführt, die Berghütte fertig. Nächsten Donnerstag geht sie auf für bis zu 120 Bergsteiger auf 4 Stockwerken. Und es ist Swissmade, dort oben auf dem Dach von Europa zwischen Frankreich und Italien. 2 Genfer haben die neue Mont-Blanc-Hütte entworfen, Thomas Büchi und Hervé Decimo. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutesohn hat sich hochfliegen lassen, im Gegensatz zu anderen.
Nach langem, mühsamen Aufstieg hat die Seilschaft es geschafft. Sie hat das neue Refuge de Goutte erreicht. Die Schutzhütte rund 1000 Meter unterhalb des Gipfels. Man gratuliert sich und lässt den Blick über das Valle de l'Arve schweifen. Bei gutem Wetter sieht man von hier aus den Genfersee. Ein Blickfang ist aber auch die neue Hütte. Wie ein großes, abgeflachtes Ei sieht sie aus. Die Metallfassade glitzert in der Sonne. Der ovale Körper krallt sich an einen Felsvorsprung fest. Gefährlich sieht es aus, aber nur hier fanden die beiden Genfer Bauherren genügend stabilen Felsen, um ihren Bau zu errichten. Die Form der Hütte sei nicht nur Ästhetik, sondern erfülle einen ganz bestimmten Zweck, erklärt der Architekt Hervé Decimo.
Le vent dominant, c'est le vent d'ouest, qui est dans l'axe du bâtiment.
Die Form bietet wenig Angriffsfläche für den Wind, der hier oben Spitzen von 350 Stundenkilometern erreicht. Zudem trägt der Wind den Schnee den Wänden entlang hinter die Hütte, wo ein Schmelzbecken steht. Eine simple Lösung, um auf knapp 4000 Metern an Wasser zu kommen. Im Inneren gleicht der Bau einem dieser Walfischskelette, die in den naturhistorischen Museen ausgestellt sind. Ein Gerippe aus Holz mit Querverstrebungen zieht sich in ovalem Bogen von unten nach oben. Im Dach kommen alle Verstrebungen zusammen.
Und mit diesen Trägern sieht es ein bisschen aus wie, wie kann man sagen, ein Colonne Vertebral. Wie eine Wirbelsäule, genau wie eine Wirbelsäule sieht das Dach aus da oben.
Erklärt Bauherr und Holzingenieur Thomas Büchi. Der Genfer mit deutsch-schweizer Wurzeln hat hier sein eigenes Holzbaukonzept umgesetzt.
Da haben wir jetzt eine neue Verbindung angewendet. Man kann sagen, das ist wie wenn man Holz anschweißen würde.
Zwischen die Holzträger wird ein heißer Leim gepresst, der die Struktur zusammenhält.
Das sind gerade Stäbe oder runde Stäbe und die werden ineinander, ja, einfach wie ein Lego-Spiel zusammengesetzt. Ich kann es nicht anders sagen.
Ein Prinzip, das Büchi und Decimo schon beim Bau des Palais d'Equilibre an der Expo 02 benutzten und nun perfektioniert haben.
Und die Verbindung macht, dass wir jetzt nur mal leichter sind mit der Struktur, also nur mal 35% leichter wieder alle andere Holzbautechnologie, die sich da hätte können anwenden.
Holz ist ohnehin ein leichtes Material, viel leichter als Stahl oder Beton. Ein wichtiger Punkt, denn auf dieser Höhe ist jedes Kilo weniger, das der Helikopter hinauffliegen muss, Gold wert. Deshalb besteht das Gebäude fast ausschließlich aus dem einzigen Rohstoff, den die Region zu bieten hat. Holzträger, Holzboden, Holzisolation, sogar die Einrichtung besteht aus Holz. Ausnahme sind die Solarpanels. Sie liefern Energie für Heizung und Strom für die Hütte. Das macht das Refuge du Goûter energetisch nahezu selbstversorgend. Einzig Gas für die Küche muss jeweils mit dem Helikopter hinaufgeflogen werden. Klingt gut, sieht auch gut aus. Trotzdem, bei den Bergsteigen in der alten Mont Blanc-Hütte ein paar hundert Meter daneben löst der Bau gemischte Gefühle aus. Die alte, unbeheizte Hütte stammt aus den 60er Jahren und ist permanent überfüllt. Sie wird nächstes Jahr abgerissen.
Sicherlich ist gut, wenn man Baustoffe von hier nimmt und natürliche Baustoffe. Wie es dann funktioniert, ob sie sich quasi wirklich genug Strom erzeugen kann, das wird man dann sehen.
Übertrieben findet dieser Bergsteiger den Bau nicht. Das sieht der 29-jährige Hilfshüttenwart anders. Das Bergsteiger-Feeling ginge in einem solchen Luxushotel auf 4000 Metern Höhe komplett verloren. Thomas Büchi lässt die Kritik halbwegs durchgehen.
Es ist vielleicht wahr, aber es ist auch nicht wahr. Wir haben jetzt etwas Neues gebracht, das total futuristisch, kann man sagen, für die Zukunft.
Büchi denkt zukunftsgerichtet. Nicht nur auf schwindelnden 4000 Metern, sondern auch im Tal. Sein Ziel: mehr Energieeffizienz bei Häusern.
Und ich sage immer, wenn man es da oben kann bauen kann, auf 4000 Meter, ist wirklich kein Problem mehr, nachher das unten zu machen, im Tal unten.
Die Seilschaft, die sich unterdessen etwas ausruhen konnte, hat jedenfalls gehofft, in der neuen Hütte unterkommen zu können. Doch die Eröffnung hat sich verzögert, sie war auf den 1. August vorgesehen. Nun ist es erst am 16. soweit. Sie müssen ihren Weg noch etwas fortsetzen und diesmal noch in der alten Hütte übernachten.
Das war ein Beitrag von ganz weit oben. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.